Zwei von denen habe ich schon geahnt, dass sie heute nicht hier sind. Die hatten gestern einen ganz besonderen Tag. Wer weiß, was das für ein Tag war? Hochzeit von Benjamin und Mina. Die war gestern. Wir wollten eigentlich dahin fahren, aber uns war das dann zu stressig, deswegen waren wir nicht da. Und ich musste so denken, irgendwie passt dieses Thema auch zu dieser Gemeinde. Otto hat das mal in einer Predigt erwähnt. Du hast gesagt, wir sind in einer Hochzeit. Und ich denke tatsächlich, dass wir uns in dieser Gemeinde in einer Hochzeit zurzeit befinden. Als auch mit Gemeindeältester habe ich, glaube ich, viele Einblicke in den letzten Jahren und auch überhaupt in der letzten näheren Zeit in die Gemeinde haben dürfen, viele persönliche Einblicke mit vielen Geschwistern. Und ich glaube, sagen zu dürfen aus diesen Einblicken, dass die Gemeinde sich wirklich in einer Hochzeit befindet. Nicht, weil Leute hinzukommen, nicht, weil wir ein neues Haus bauen, nicht, weil wir, keine Ahnung, unsere Technik verbessern oder Predigten jetzt mit PowerPoint haben, sondern in der Bibel heißt es, dass der Mensch das ansieht, was vor Augen ist und dass Gott das Herz ansieht. Und ich habe in letzter Zeit immer mehr versucht, den Fokus auch darauf zu setzen, ein bisschen mitzubekommen, wo die Herzen der einzelnen Geschwister sind, wenn man miteinander redet, dass man mal so ein bisschen mitbekommt, was bewegt euch, was wie geht das auch mit Gott, was für Bedürfnisse habt ihr? Und ich habe einfach gemerkt, das kann ich einfach so sagen in vielen persönlichen Gesprächen, dass so ziemlich alle von euch einen ganz großen Durst nach Gott haben, einen ganz großen Drang, ihm nachzufolgen, immer mehr über ihn zu erfahren. Mit vielen durfte ich beten, mit vielen haben wir Bibel gelesen und nicht nur ich, auch in anderen Hauskreisen, wo ich nie bin, wird Bibel gelesen und gebetet. Und ich denke, dass das für mich das größte Kennzeichen ist, dass diese Gemeinde zurzeit auf einem wirklich guten Weg ist, den Gott ihr gegeben hat. Allerdings, wenn man Fahrrad fährt, ne, wenn ich Fahrrad fahre so, und dann fahre ich zur Arbeit und fahre über die Nord-Ostsee-Kanalbrücke und strampel mich da hoch, 50 Meter, nicht ganz 50 Meter, ich fange ja nicht beim Kanal an. Und dann bin ich oben, bin ich auf dem Hochpunkt und dann denke ich, na endlich, jetzt geht's abwärts, jetzt, da freue ich mich drauf. Ja. So ist das in der Gemeinde nicht, ja. Wir sollten uns nicht darauf freuen, dass es abwärts geht. Wir sollten schauen, dass es weiter aufwärts geht oder zumindest, dass wir dort bleiben, wo wir sind. Und wenn wir in einer Hochzeit angekommen sind, an einem Hochpunkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, die Gefahr sehr groß, dass es auch wieder abwärts gehen kann. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich möchte einmal kurz aus einem Psalm etwas zitieren, was David da geschrieben hat. Psalm 30, Vers 7 und 8 sagt er: Ich zwar sagte in meinem Wohlergehen, ich werde niemals wanken. Herr, in deiner Gunst hattest du meinen Berg festgestellt. Du verbargst dein Angesicht und ich wurde bestürzt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder in den Kopf zurückrufen, warum wir in dieser Hochzeit angekommen sind. Weil, wie David es sagte, Gott uns in seiner Gunst hier hingebracht hat. Und wenn wir anfangen zu denken, in unserem Wohlergehen, wir werden niemals wanken, wir sind eine tolle Gemeinde und das wird sich nie ändern, dann fangen die Probleme an. Und deswegen habe ich heute einen Text ausgesucht, über den ich sprechen möchte, mit dem ich einfach, es mir nochmal ein Anliegen ist, euch als Gemeinde noch ein paar letzte Gedanken weiterzugeben. Nicht die allerletzten, ich werde bestimmt mal wieder hier sein, aber jetzt für meine feste Zeit hier in der Gemeinde erstmal die letzten Gedanken. Und zwar aus 1. Thessalonicher 5. Und ich möchte dort lesen, Vers 9 bis Vers 28. Dort heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem jemanden vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, sowohl zueinander als auch zu allen. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Brüder, betet für uns. Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. So, jetzt könnte ich die Predigt beenden. Paulus hat eigentlich schon alles gesagt, was mir auf dem Herzen liegt. Aber ich möchte es vielleicht nochmal erläutern, warum mir das auf dem Herzen liegt. Deswegen werden wir nicht ganz so schnell heute enden. Ich beginne einmal mit der Bestimmung, die Gott in Gemeinde hineingelegt hat. Wir lesen das gleich am Anfang in Vers 9. Dort heißt es: Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott möchte, dass wir gerettet werden. Er will nicht, dass wir unter seinen Zorn fallen. Die Bibel ist ganz klar und deutlich. Diejenigen, die Jesus Christus nicht nachfolgen, die nicht an ihn glauben, die werden unter den Zorn des göttlichen Gerichtes fallen. Aber Gott will das nicht. Und deswegen hat er seinen Geliebten, seinen einzigen Sohn gesandt, der für uns gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht unter diesen Zorn gerät, sondern das ewige Leben erlangt, die Errettung. Was ist Gemeinde? Ist Gemeinde eine Interessengemeinschaft von Menschen, die gern die gleichen Sachen machen, die gleiche Musik hören, die gleiche Kleidung tragen und die gleichen Bücher lesen? Also ich glaube, wenn wir allein in unsere Gemeinde schauen, trifft das mit ziemlicher Sicherheit nicht zu. Das ist kein Angelclub, das ist auch kein Schachclub, wo wir die gemeinsamen Interessen haben. In die Gemeinde darf per Definition jeder hinein. Gott möchte nicht nur, dass wir nicht zum Zorn bestimmt sind, sondern zur Errettung, wir, die wir hier sitzen, sondern jedem Menschen möchte er das anbieten. Und das bedeutet, dass jeder Mensch, egal was er für Interessen hat, egal ob er männlich oder weiblich ist, egal wie alt er ist oder was man sonst auch noch immer dazu zählen kann, dass er die Möglichkeit bekommt, in Gottes Gemeinde, und damit meine ich jetzt mal die weltweite Gemeinde auch, zu der wir gehören, mit hinzuzukommen, um diese Errettung zu erlangen. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, und wir haben tatsächlich etwas gemeinsam, das ist, dass die Bibel über uns sagt, dass keiner von uns ohne Sünde ist. Dass jeder ein Sünder ist vor Gott. Nicht jeder Mensch akzeptiert das, aber diejenigen, die das akzeptieren, und sagen, das muss sich ändern, mit ihrer Sünde zu Gott kommen und ihm sagen, du bist für meine Sünde am Kreuz gestorben. Denjenigen verspricht Gott persönlich, dessen Wort nicht wandelbar ist, dass sie errettet werden, dass du errettet wirst, wenn du das glaubst, dass du ein Sünder bist und der Punkt 2, dass Gott dich umsonst erretten will. Einfach nur, weil du sagst, ich nehme das an, ich glaube das. Unsere Gemeinde definiert sich darin, dass wir alle als Sünder vor Gott stehen, als begnadete Sünder, für die er gestorben ist. Das ist das, was uns vereint. Seine Liebe zu uns. Nicht einmal die Liebe zueinander, die wir haben sollen, vereint uns in erster Linie, sondern die Liebe Gottes zu uns. Und deswegen heißt es in den weiteren Versen, Vers 10, Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Hier werden zwei Aspekte gebracht, dass wir mit ihm leben, ob wir wachen oder ob wir schlafen, ganz egal, dass wir mit ihm leben. Die Bibel sagt zwar, wir sollen alle Zeit wachen, aber das bedeutet nicht, dass wir alle Zeit wach sein sollen, sondern dass wir lediglich alle Zeit genau dort sein sollen, wo Gott uns haben möchte. Ja, und wenn ich schlafe und ich habe meinen letzten Tag so verbracht, wie Gott das von mir wollte, dann bin ich auch im Schlaf wach und bereit, wenn er kommt. Ob wir wachen oder ob wir schlafen, wir sollen alle Zeit mit ihm leben. Meine Frau hat einen Aufkleber auf ihrem Laptop, da steht drauf, tu es mit ihm. Immer den Gedanken, da wo ich jetzt hingehe, das was ich jetzt tue, kann Gott da mitgehen, kann er da dabei sein? Oder wäre mir das peinlich? Und dann aber, deshalb, weil wir errettet sind, gemeinsam und weil wir mit ihm leben, deshalb sollen wir einander ermuntern und erbauen. Zu den Thessalonichern sagt Paulus, wie ihr das auch tut. Also auch die Thessalonicher waren in einer guten, stabilen Phase, in einer Hochzeit in ihrer Gemeinde, als er das zu ihnen schreibt. Und er lobt sie mehrfach in diesem Brief. Und aus dieser Liebe, aus diesem Zusammenleben mit Gott, resultiert auch das Zusammenleben miteinander. Indem wir wissen, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass wir hier dabei sein dürfen, wissen wir auch, dass er jeden anderen genauso geliebt hat. Ich weiß, ich bin Sünder und ich weiß, ihr seid Sünder und ich kann mich nicht über euch erheben. Ich kann nicht sagen, ich bin besser. Das gibt es nicht. Kein Mensch ist besser als der andere vor Gott. Aber wir sind wertgeachtet vor ihm, weil er den höchsten Preis bezahlt hat für uns, ja? Unser Wert, der resultiert nicht daraus, was wir sind, sondern der resultiert daraus, was Gott bereit war, für uns zu zahlen. Und das war er für mich bereit zu zahlen, das war er für dich bereit zu zahlen. Und deswegen kann und muss ich in dem Zusammenleben mit euch, euch mit Gottes Augen sehen, mit der Liebe, mit der er euch gesehen hat, euch die Wertschätzung geben, die Gott euch auch gegeben hat. Deswegen resultiert aus Gottes Rettungsplan, aus dem Zusammenleben mit ihm direkt die Gemeinschaft untereinander. Und weil das nicht immer so einfach ist, weil Menschen auch durch Höhen und Tiefen gehen, nicht nur ganze Gemeinden, darum müssen wir einander erbauen, wir müssen einander ermutigen. Paulus sagt einmal, Gott hat uns unsere Gaben, unsere Möglichkeiten nicht gegeben, um einzureißen, sondern um zu erbauen. Ich möchte unter drei verschiedenen Punkten zuerst einmal in diesem Miteinander auf die Ältesten zu sprechen kommen. Noch bin ich ja einer der Ältesten hier in der Gemeinde und ich möchte das aus zwei Blickwinkeln einfach auch betrachten. Ich denke, das kann ich dann eben auch aus dieser Position. Und ich lese Vers 12 und Vers 13. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. Hier wird von Menschen gesprochen, die vorstehen und die auch zurechtweisen. Ja, also Ermahnung und Ermunterung bedeutet manchmal auch Zurechtweisung. Wenn wir mal, muss ich kurz nachdenken, Sprüche 27, so die erste Hälfte lesen, da heißt es, dass die Toren, die Menschen, die uns vielleicht nicht so Gutes wollen, dass die uns immer Honig um den Mund schmieren. So sinngemäß. Aber diejenigen, die uns wirklich lieb haben, die sagen uns auch mal die Wahrheit, auch wenn es mal wehtut. Weil das notwendig ist. Und deswegen sage ich euch auch die Wahrheit. Ich sage euch auch die Wahrheit, dass wenn ihr nicht diesen Weg mit Jesus geht, dass der Zorn Gottes auf euch liegt. Weil ich nicht will, dass dieser Zorn Gottes auf euch liegt. Genauso wenig, wie Gott das nicht will. Diese Wahrheit ist schmerzhaft, aber nur wenn diese Wahrheit ausgesprochen wird, dann könnt ihr, wenn ihr noch nicht diesen Weg geht, darüber nachdenken, dass sich das ändert und dass dieser Zorn nicht eure Zukunft ist, sondern die Errettung. Ja, also Wahrheit, auch schmerzhafte Wahrheit, kann durchaus aus Liebe herauskommen. Auch wenn sie hier nicht wörtlich erwähnt werden, sind hier die Gemeindeleiter, die Ältesten, in spezieller Weise, denke ich, gemeint. Und ich möchte erst einmal das aus der Position eines Ältesten sagen. Andi hat mal eine Predigt gehalten über 1. Timotheus 5, Vers 1, meine ich, ist das, wo es heißt, ein Moment, nein, nicht 5, Vers 1, 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Aufseherdienst ist hiermit das Ältestenamt auch gemeint. Und Andi hat damals, erinnere ich mich noch dran, gesagt, naja, so immer kann ich das jetzt nicht so schön finden. Manchmal ist das auch ganz schön stressig und ganz schön anstrengend. Aber ich muss tatsächlich sagen, zurückblickend, ich kann verstehen, was Andi gemeint hat, aber es ist wirklich eine schöne Sache, dass Gott einen Menschen gebrauchen will, dass Gott mich gebrauchen will. Ich habe ja eben gesagt, ich bin nicht besser als ihr. Nicht deswegen bin ich hier als Ältester, sondern weil Gott das irgendwie für mich gewollt hat. Ja? Das ist ein Teil seiner Wertschätzung mir gegenüber, aber damit geht viel Verantwortung einher und ich möchte auch hier nochmal aus Hebräer 13 einen kurzen Vers lesen. Den habe ich vor kurzem auf Griechisch gelesen und da ist mir aufgefallen, dass das Wort, das dort steht, einen ganz besonderen Ausdruck hat. Hebräer 13, Vers 17,
Dort heißt es, gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich.
Das, was hier einfach mit wachen steht, heißt tatsächlich nicht schlafen. Ja, also nicht wachsam sein wie ein Wachsoldat oder so, da gibt es andere Worte für, sondern es heißt tatsächlich, die schlaflos sind. Und ich weiß, dass ich manche Nacht schwer schlafen konnte oder nicht schlafen konnte. Nicht, weil ich permanent am Telefon hing, wir haben manchmal auch bis spät in die Nacht diskutiert, sondern weil gewisse Probleme mir einfach so auf dem Herzen lagen, dass ich es nicht geschafft habe einzuschlafen, dass ich so viel drüber nachdenken musste, dass ich so viel drüber beten musste. Und das kommt davon, sage ich einfach mal, selbst schuld, das kommt davon, wenn du bereit bist, Gottes Auftrag nachzukommen, dann gibt Gott dir auch Verantwortung in diesem Auftrag und dann gibt er dir ein Herz, mit dem du ja vielleicht manche Sachen auch nicht locker nehmen kannst, das ist gut so, und dir manche Gedanken machst, die sich andere vielleicht nicht machen müssen. Und in diesem Vers in Hebräer 13 steht, dass wir als Älteste eine in besonderer Art Verantwortung für die Geschwister in der Gemeinde vor Gott ablegen werden. Wenn wir Entscheidungen treffen in dieser Gemeinde, und wir haben viele Entscheidungen getroffen und nicht alle waren Gemeinkonsens und wurden einfach so angenommen. Vieles wurde vielfach diskutiert, manches haben wir auch wieder geändert und manches, was vielleicht jetzt entschieden ist, wird sich in Zukunft auch wieder ändern. Aber die Entscheidung, die Verantwortung für den Weg, den die Gemeinde geht, diese Entscheidung und diese Verantwortung wird Gott in allererster Linie von denen fordern, denen er auch diese Aufgabe gegeben hat. Wir haben in einem besonderen Maße die Verantwortung vor Gott. Und in Hebräer 13 heißt es dann weiter, dass die Gemeinde diese Verantwortung auch den Ältesten lassen soll, dass sie ihnen noch gehorchen soll, damit sie ihre Rechenschaft, die sie eines Tages vor Gott ablegen werden, nicht mit Seufzen ablegen müssen. Denn das wäre nicht gut für die Gemeinde. Ja, nicht gut für die Ältesten, sondern für die Gemeinde wäre das nicht gut. Gott hat auch hier ein Ordnungssystem gegeben, in dem es gut ist, sich hineinzufügen. Und ich werde in eine neue Gemeinde gehen, in der ich nicht Ältester sein werde. Und dann werde ich wieder in der Position sein, dass ich nicht die Entscheidung treffe und mich unterordnen muss. Und das ist richtig und gut so. Hier steht das, und ich nehme mir die Freiheit, das jetzt einfach mal zu sagen, weil ich sowieso bald weg bin. Es wird nicht mehr auf mich gebunden sein. Aber hier steht, dass ihr sie über die Maßen in Liebe achten sollt, um ihres Werkes willen. Ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Ich sage es andersrum. In der Gemeinde gab es so viele schöne Zeiten. Ja? Ein ganz großer Teil der Zeit, die ich auch hier Älteste sein durfte, war wunderbar. Nicht jedes Gespräch war einfach, aber es war toll, wenn jemand gekommen ist und einfach ganz offen und ehrlich seine Meinung gesagt hat. Manchmal waren das auch Diskussionen, aber wenn das in der richtigen, guten Weise hervorgebracht war und man miteinander reden konnte, war das eine ganz tolle Sache. Ich konnte sagen, warum wir Entscheidungen getroffen haben, die mein Gegenüber vielleicht gar nicht so nachvollziehen konnte und dann erst nachvollziehen konnte. Vielleicht hat mein Gegenüber trotzdem nicht nachher vollständig mit mir übereingestimmt. Aber so mancher hat gesagt, auch wenn ich es nicht letztendlich sehen kann, ich vertraue euch nicht, überlasse euch die Entscheidung. Es gab auch einzelne Fälle, wo die Diskussionen nicht so gut und nicht so geistlich waren. Und das waren tatsächlich besondere Fälle, wo die mit Seufzen auch begleitet wurden. Und wo ich gemerkt habe, wie schwer die Arbeit da auf einmal wird. Und wie schwer es wird, Entscheidungen zu treffen. Ich weiß das auch als Ehemann. Da, wo meine Frau mich respektiert, da fällt es mir leicht, Entscheidungen zu treffen. Da, wo ich mich die ganze Zeit nur hinterfragt, nicht geliebt, nicht respektiert fühle, bin ich irgendwann gar nicht mehr fähig, Entscheidungen zu treffen. Glücklicherweise geht mir das in meiner Ehe nicht so. Aber das ist eine ganz wichtige Sache, damit das Gesamtsystem, so wie Gott es vorgesehen hat, funktionieren kann. Seid in Frieden untereinander. Das heißt nicht, dass wir immer alle der gleichen Meinung sind. Das heißt auch nicht, dass es keine Diskussionen über gewisse Themen gibt. Aber es bedeutet, dass wir diesen Blick, den Gott auf Gemeinde hat und die Liebe, die er zu uns hat, nie verlieren. Und jetzt möchte ich es nochmal andersrum sagen, jetzt möchte ich mich nochmal an die Ältesten wenden. Paulus hat auf seiner letzten Reise, als er an Ephesus vorbeifuhr, hat er in Apostelgeschichte 20 auch dort etwas zu den Ältesten gesagt, was mir von Anfang an immer sehr wichtig gewesen ist. Er sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 28, habt Acht auf euch selbst zuallererst. Und auf die ganze Herde, das ist die Gemeinde,
in der euch der Heilige Geist als Aufseher eingesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten. Nicht eure Versammlung, nicht die Versammlung aus Kiel, sondern die Versammlung Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Ich möchte mich hier nicht mit Paulus auf eine Stufe stellen. Ich möchte auch nicht sagen, wenn ich gehe, dann kommen reißende Wölfe. Das will ich nicht sagen. Aber auch in der Zeit, in der ich hier war, war mir das immer bewusst. Paulus ist gegangen, ja, und in gewisser Weise gilt das auch für uns heute, dass es immer sein kann, dass Gefahren kommen. Und Gefahren kommen nicht nur von außen. Ja, wir betrachten immer Bewegungen, andere Bewegungen. Wir sagen diese Bewegung und jene Bewegung und dieses Buch und jenes Buch und die Predigt und diese Lieder. Mit denen dürfen wir uns nicht abgeben, müssen wir uns abschotten, damit wir schön sauber bleiben. Paulus spricht hier gar nicht so von den Gefahren von außen. Er sagt, unter euch selbst werden Menschen aufstehen und sogar einige von euch werden vielleicht zu Irrlehrern werden. Und je mehr die Gemeinde sich verändert, je größer sie wird, je mehr Leute hinzukommen aus unterschiedlichsten Hintergründen, desto mehr unterschiedliche Meinungen und Thesen und möglicherweise auch Leute, die dieser Gemeinde nicht gut tun, weil sie nicht Gottes Kinder sind und sich als solche ausgeben und weil sie falsche Lehre in die Gemeinde hineintragen, könnten kommen. Ja? Und es ist wichtig, dass wir offene Augen haben, an allererster Stelle die Ältesten, aber auch jeder andere, dass wir offene Augen haben für das, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und wir lesen auch in dem Text, den ich eben gelesen habe, weist die Unordentlichen zurecht. Das ist eine unangenehme Sache, aber das gehört mit zu diesem Bereich. In einer Gemeinde muss auch Ordnung, geistliche Ordnung auch herrschen können. Dafür muss es Zurechtweisung geben. Und das bedeutet aber auch, dass jeder Einzelne von euch möglicherweise, jeder Einzelne von uns möglicherweise, eines Tages zurechtgewiesen werden muss, weil irgendwas in seinem Leben nicht gerade läuft. Aus Liebe, wie ich das Beispiel eben schon gebracht habe. Zurechtweisung kann der Ausdruck tiefster Liebe zueinander sein. Und wenn wir in Gemeinde kommen, dann müssen wir wissen, dass Gemeinde eben nicht nur ein gemütliches Beieinandersein ist, sondern dass es auch eine Gemeinschaft der Kinder Gottes ist, in der wir einander ermutigen, aufbauen, aber auch zurechtweisen, wenn das notwendig ist. Und jeder muss bereit dazu sein, sich immer wieder auch hinterfragen und zurechtweisen zu lassen. Auch ein Ältester. Ja, jeder. Jetzt habe ich so das unangenehme Thema Zurechtweisung und Gefahren und sowas angeschnitten, aber es geht ja auch noch weiter. Das heißt, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. In einer Kette ist das schwächste Glied das kleinste. Ja, wenn dieses Glied reißt, dann fällt die Kette runter und wenn da irgendwelche Perlen aufgereiht sind, dann fallen die alle zu Boden, nur weil dieses kleine Glied gerissen ist. Man kann jetzt immer auf diesen Klunker hier vorne gucken, der super dick ist und nie kaputt gehen wird. Der ist auch ganz toll und steht voll im Mittelpunkt. Aber da hinten, dieses kleine Glied, wo die Kette zusammengemacht ist, das vielleicht nicht ganz so robust gebaut ist, wenn das reißt, dann ist der Klunker auch weg. Wir neigen dazu als Menschen, und das ist menschlich, das ist normal, dass wir immer den Blick auf die richten, die besonders sind. Ja? Sei es, dass sie hier vorne stehen, wie ich jetzt. Nicht, dass ich was Besonderes wäre, aber ich stehe jetzt einfach mal vor euch und ihr hört mir zu. Sei es, dass jemand was besonders gut kann, besonders musikalisch ist, besonders schön aussieht, wie auch immer. Aber unser Blick wandert nie automatisch zu denen, die am Rand stehen. Denen, die sich automatisch immer auf den letzten Stuhl setzen, vielleicht weil sie sich gar nicht trauen, sich weiter vorne hinzusetzen. Denen, die krank sind, aber nie etwas so richtig davon mitgeben, weil sie schweigsamere Personen sind. Und wir wissen das manchmal gar nicht. Aber auch deswegen wissen wir es nicht, weil wir nicht nachfragen. Wir sagen Hallo, aber wir fragen nicht, wie geht es dir? Und wenn wir fragen, wie geht es dir, wollen wir die Antwort gar nicht hören. Gott hat, so steht das in 1. Korinther 12, dem Kleineren, den Teilen der Gemeinde, die kleiner sind, die schwächer sind, eine umso höhere Ehre gegeben. Gott will, dass wir den Fokus auf diejenigen setzen, die am Rand stehen. Diejenigen, die von Gott viel bekommen haben, Gesundheit, Gaben, vielleicht auch Geld, sollen ihre Möglichkeiten, die Gott ihnen gegeben hat und die nicht ihnen gehören, sondern Gott, in den Dienst derjenigen stellen, die davon nicht so viel haben, die krank sind, die depressiv sind, die vielleicht nicht so eine Redebegabung haben oder so, keine Ahnung,
die vielleicht auch nicht so viel Geld haben. Auch manchmal kann das auch finanzielle Hilfe sein. Gott möchte, dass wir den Fokus immer auch auf die Schwachen setzen. Und dann wird es unwahrscheinlicher sein, dass eine Gemeinde sich spaltet, wie das in Korinth war. Ja, worauf hat Korinth geguckt? Auf Paulus, auf Apollos und auf Petrus. Aber nicht auf die Namenlosen, die wir gar nicht kennen, die am Rand der Gemeinde standen. Deswegen sind dort Spaltungen entstanden. Ich lese weiter in Vers 15. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem jemanden vergelte, sondern strebt alle Zeit im Guten nach, sowohl zueinander als auch zu allen. Vergebung. In einer menschlichen Gemeinschaft ist Vergebung ganz notwendig. Das, was ich sage, wird immer wieder nicht funktionieren, hat auch in meinem Leben sehr häufig nicht funktioniert. Und ich musste häufiger auch zu Geschwistern gehen und sagen, bitte vergib mir, weil ich Fehler gemacht habe. Auch meine Frau muss ich immer wieder um Vergebung bitten, sogar meine Kinder manchmal. Das ist irgendwie so ein Autoritätsding, ne? Dann sagt man so, wird dann meine Autorität nicht untergraben? Nein, ich glaube tatsächlich, dass die Autorität sogar gestärkt wird, wenn man einfach auch ehrlich ist und auch Fehler, auch als Eltern Fehler zugibt und auch in der Gemeinde. Böses nicht mit Bösem vergelten. Wenn dir jemand etwas getan hat, dann vergib du ihm auch. Nicht nur wegen ihm, auch wegen ihm. Gott hat ihm auch vergeben. Aber Gott hat dir auch vergeben und auch wegen dir. Der Groll frisst sich in deinem Herzen fest. Und das ist viel schlimmer als die Ablehnung, die du dem anderen vielleicht gegenüber gibst. Ich wünsche mir, dass wir diesen Blick von Gott behalten, wie Gott Gemeinde sieht. Denn das bedeutet auch, mit ihm zu leben. Wir leben nur mit ihm, wenn wir auch wirklich Gemeinde unter seinem Blick betrachten können. Wenn wir die Geschwister unter seinem Blick betrachten können. Wir sollen nach dem Guten streben, untereinander, aber auch zu allen, über die Gemeinde hinaus. Was ist das Gute? Wir könnten jetzt über Weltfrieden reden, über soziale Arbeit. Es gibt genug Dinge zu tun, die wir anpacken könnten. Aber zuallererst ist das Gute das Evangelium, dass Jesus Christus für jeden Menschen gestorben ist. Und die Frage ist, wie bringen wir das auf den Weg? Und da können wir kreativ werden. Die Bibel schränkt uns da nicht ein oder unwesentlich. Wenn wir dem Nachbarn vielleicht den Rasenmähen helfen oder einfach den Rasenmäher nur leihen. Manchmal sind es die ganz kleinen Gespräche, manchmal ist es überhaupt kein Gespräch, manchmal ist es nur das Leben, dass Menschen wissen, das ist ein Christ und sie sehen, wie er lebt. Das dürfen wir gerade erleben, wo wir jetzt gerade kurz vorm Wegziehen sind und manche letzten Gespräche haben, dass wir merken, dass die Menschen uns doch genauer beobachtet haben, als wir uns das gedacht hätten und tatsächlich, man glaubt es kaum, auch einiges Positives gefunden haben. Manche Menschen schauen nie in die Bibel, aber wir werden von Menschen gelesen, da könnt ihr euch sicher sein. Das war jetzt der Teil, wie wir miteinander umgehen. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Beziehung mit Gott. Dort heißt es, freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also hier wird das Gebet erwähnt, das kennen wir. Aber der Schwerpunkt ist beeindruckend. Freut euch alle Zeit, Dank sagt in allem. Das heißt nicht, wir sollen für alles danken. Ja, wenn ich krank bin, kann ich vielleicht nicht für die Krankheit danken, weiß ich nicht. Manche können das. Aber man kann in der Krankheit trotzdem Dinge finden, für die man dankt. Die Dankbarkeit in der Krankheit nicht verlieren. Krankheit ist jetzt nur ein Beispiel für viele andere Dinge. Und als Vater, muss ich sagen, verstehe ich immer mehr, was das bedeutet. Wie oft passiert das, dass ich meinen Kindern etwas Schönes gebe? Sie kriegen ein Eis, jeder ein anderes. Keiner ist dankbar für sein Eis, jeder will das von dem anderen haben. Und wenn er das hat, will er wieder sein eigenes. Das kann man endlos spielen, dieses Spiel. Ja, und selbst wenn man das Gleiche bekommt, bei uns am Tisch, das ist nicht zu glauben, wir haben alle das Gleiche am Teller. Meine Tochter Sarah auch, die ist da ganz besonders gut drin. Das, was auf ihrem Teller liegt, ist nie interessant, egal ob es das Gleiche ist. Interessant ist nur das, was auf dem anderen Teller liegt. Ja, und manchmal überlegt man sich schon als Eltern, sollen wir unseren Kindern überhaupt noch was Gutes tun? Du sagst, ja, heute ist es so schön warm, ihr kriegt ein Eis. Keine 10 Sekunden später geht das Geschrei los. Und dann denkst du so, hätte ich denen kein Eis gegeben. Die waren gerade alle so glücklich. Wir hätten jetzt heimfahren können, einen friedlichen Abend verbringen. Nein, wir haben jetzt 1,5 Stunden Geschrei, weil sie sich einfach nicht einkriegen, weil sie das falsche Eis hatten. Wem macht es denn da noch Spaß, jemandem etwas Gutes zu tun? Und ich kann Gott verstehen. Gott möchte, dass wir dankbar sind, dass wir uns freuen. Dass wir uns einfach mal über das freuen, was wir haben. Der Salomo sagt es im Prediger, bringt das genau auf den Punkt. Er sagt, besser das Anschauen mit den Augen als das Umherschweifen der Begierde. Prediger 6 steht das. Wenn ich das, was ich habe, anschaue und dafür dankbar bin, anstatt immer nur über das nachzudenken, was ich noch haben könnte, dann kann ich wirklich dankbar und zufrieden sein. Und dann ist es ähnlich wie mit der Vergebung übrigens. Es geht nicht um andere, es geht wieder um mein Herz. Dann kann auch in meinem Herzen Freude sein. Salomo sagt, du kannst alles haben, du kannst so weise sein, wie du willst, du kannst so viele Häuser haben, wie du willst. In seinem Fall, du kannst auch so viele Frauen haben, wie du willst. Das war damals so eine bisschen komische Sache bei ihm. Er sagt, das ist alles nur ein Haschen nach Wind und Nichtigkeit. Das Einzige, was gut ist, ist, dass du dich an dem erfreuen kannst, was du hast. An dem Essen, an der Nahrung, an der Familie, wenn Gott dir die Möglichkeit dazu gibt. Denn wenn Gott dir nicht die Möglichkeit gibt, dich darüber zu freuen, dann kannst du dich so sehr anstrengen, wie du willst, dann wirst du die Freude darüber nicht empfinden. Ich wünsche mir, dass Gott euch auch die Augen öffnet, euch über das zu freuen, was ihr habt. Und das ihm gegenüber auszudrücken. Nicht nur persönlich, sondern auch von der Gemeinde her. Diese Gemeinde hat unglaublich viel. Man kann über vieles meckern in der Gemeinde, gar keine Frage. Auch mir würden da ein paar Sachen einfallen, die mir nicht passen. Aber ich kann auch über sehr vieles in dieser Gemeinde dankbar sein und mich freuen. Die Frage ist, wo ich den Fokus setze. Und wenn ich mit Gott leben möchte, das weiß ich als Vater, dann ist, glaube ich, der beste Weg, einen Weg zu finden, auf dem wir dankbar sind für die Dinge, die wir haben. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Pläne machen können, aber unser innerer Friede, unsere Ruhe, unsere Dankbarkeit muss aus dem kommen, was uns Gott hier und jetzt gegeben hat. Und wir sind alle nackt auf diese Welt gekommen, wir werden nackt von dieser Erde gehen. Alles, was wir hier haben, ist nur geschenkt, ist nur geliehen. Dann heißt es weiter, den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. So, jetzt habe ich eben darüber gesprochen, wie wir zu Gott reden, in Dankbarkeit. Aber Gott spricht auch zu uns. Das ist die andere Seite in der Kommunikation. Gott spricht zu uns durch seinen Heiligen Geist. 1. Korinther 2 können wir lesen, dass durch sein niemand weiß, was in dem Menschen ist, als der Geist des Menschen. Ihr könnt nicht in meinen Kopf schauen. Wenn ich gut bin, dann kann ich euch die ganze Zeit belügen, ihr kriegt das nicht mal mit. Aber ich weiß, was in meinem Kopf ist. Zumindest meistens. Gottes Geist weiß, was in Gott ist, was Gottes Gedanken sind. Und Gott macht das fast wie in der Telepathie. Gott gibt uns seinen Geist, damit wir mit seinem Geist seine Gedanken verstehen. Wir müssen nicht einfach nur glauben, was er uns verbal vor den Latz knallt, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig, in der Bibel, sondern sein Geist legt uns die Dinge aus, die in der Bibel sind. Das Wort Gottes wird viel reichlicher als das, was da drin steht. Das kann ich auswendig lernen und weiß trotzdem nichts über Gott. Und Menschen legen uns dieses Wort aus. Wenn hier Weissagung steht, ja, das ist das gleiche Wort wie Prophetie, geht es nicht nur um die Vorhersage von Zukunft, eigentlich in erster Linie gar nicht, sondern es geht darum, das weiterzugeben, was Gott gesagt haben möchte. Und Gottes Wort ist nicht nur die Bibel. Die Bibel ist in unserem Verständnis Gottes fehlerloses und absolutes Wort. Aber wenn ich als Prediger hier stehe und Worte verwende, die nicht in der Bibel stehen, ja, dann könntet ihr ja sagen, ich bin ein Sektierer, ich gebe euch zusätzliche Lehren über die Bibel hinaus. Nein, Gott gibt mir durch seinen Heiligen Geist die Worte, mit denen ich den biblischen Text auslege, passend zum biblischen Text. Ja, ich versuche nichts zu sagen, was der Bibel widerspricht. Aber Gott spricht nicht nur durch sein Wort, er spricht auch durch Menschen, die sein Wort auslegen oder die einfach nur im ganz normalen Gespräch dir einen Tipp geben. Die Entscheidung für uns umzuziehen, ein neues Studium zu beginnen, war vielfach auch geprägt von Gesprächen mit Menschen, die uns gute Gedanken weitergegeben haben. Und all das sollen wir nicht verachten. Wir sollen nicht die Tipps von unseren Nächsten verachten, weil vielleicht Gott durch meine Geschwister zu mir spricht, durch andere Menschen zu mir spricht. Aber weil es eben nicht die Bibel ist, muss ich das auch alles prüfen. Und das Gute sollte ich festhalten, auch wenn es vielleicht mal nicht nach meinem Geschmack ist. Und von dem Bösen sollte ich mich fernhalten, denn jeder von uns irrt und jeder von uns sagt auch falsche Dinge. Auch ich mag in Predigten immer wieder mal falsche Dinge sagen, deswegen ist es gut, wenn ihr das, was ich hier sage, an eurer Bibel und auch an dem Geist, den Gott euch gegeben hat, prüft. Und dann spricht Paulus den Wunsch aus, den ich mir für euch auch wünsche. Er selbst, aber der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Was für ein großes Wort. Der Gott des Friedens, nicht mehr der Gott des Zorns. Er heilige euch völlig. Wer von euch fühlt sich völlig geheiligt in jeder Sekunde seines Lebens? Gott vermag das zu tun. Und er vermag nicht nur unseren Geist, sondern auch unsere Seele und unseren Leib untadelig zu bewahren, sodass wir, wenn wir vor ihm stehen, wenn er wiederkommt, untadelig vor ihm stehen, ohne dass er uns irgendwie schimpfen muss. Und nur so können wir letztendlich auch in seine Gegenwart in den Himmel eingehen. Denn es gibt dort keine Finsternis bei Gott. Wir sind deshalb untadelig und völlig geheiligt und werden das immer mehr in unserem Leben auch in einem Prozess, weil Jesus das für uns getan hat, weil wir ihn angezogen haben, wie es in Galater 3 steht, und weil Gott in uns seinen Sohn Jesus Christus sieht, der fehlerlos und heilig war. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun, und das ist so schön. Wir haben das in der ersten Stunde heute schon gehabt. Alles, was ich jetzt gesagt habe, alle Schwierigkeiten und Möglichkeiten, jedes Potenzial und jede Gefahr, die in einer Gemeinde steckt, auch in so einer Hochzeit, in der wir uns befinden, ist von menschlichen Fehlern irgendwo abhängig. Aber Gott, der hat dieses Werk begonnen und er wird es vollenden bis auf den Tag Jesu Christi, heißt es in Philipper 1, Vers 6. Er hat dieses Werk begonnen, er hält es in der Hand. Heute Morgen habe ich schon den Vers gelesen aus Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt ihm nichts hinzu. Das ist so schön, zu wissen, dass Gott seine Gemeinde weiterträgt. Und das macht mich auch ruhig. Mein Herz hängt in dieser Gemeinde auch, bei euch als Geschwistern. Und mich macht das ruhig, wenn ich gehe und weiß, Gott hält seine Hand auch über diese Gemeinde. Das ist mein Wunsch für diese Gemeinde. Da wir aber auch gehen, und nicht nur wir, von Otto haben wir es eben auch gehört, immer wieder gehen Geschwister und andere kommen, bedeutet das, dass wir auch wieder in ein neues Aufgabenfeld gehen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch einfach nochmal bitten, dass ihr für uns betet, so wie Paulus das hier auch schreibt. Brüder, betet für uns. Wir haben, denke ich, auch wieder viele Aufgaben, ganz andere Aufgaben. Vor allem werden wir in ein Dorf ziehen, in dem meine alten Kumpels leben, die von Gott nicht viel halten. Und wir hoffen, dass wir irgendwelche Kontakte ausbauen können, um Menschen dort zu erreichen. Seit Jahrzehnten passiert dort praktisch nichts. Und wir brauchen viel Gebet, dass Gott vielleicht auch dort mal ein Wunder tut und Menschen noch dem Zorn Gottes entfliehen können. Alle, die heute nicht hier sind, die dürft ihr gerne weiter grüßen. Auch da nehme ich den Text mal ganz wörtlich. Grüßt alle Brüder und die Schwestern dürft ihr gerne auch grüßen. Aber mit dem Kuss, das macht ihr bitte nicht geschlechterübergreifend. Ja, und dann heißt es noch, ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen werde. Ihr müsst nicht meine Worte allen weitergeben, aber ich denke, diese Gedanken, die mir heute wichtig waren, die einfach in der Gemeinde auch immer wieder zu kultivieren, zu leben, zu verbreiten, auch unter denen, die vielleicht heute hier nicht dabei sind, das wirklich in die Anwendung zu bringen, das ist mir echt wichtig. Und zum Schluss kann ich mich Paulus nur anschließen, die Gnade, und die brauchen wir alle, die unverdiente Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sei mit euch.